Markus Fiedler ist Biologe und Filmemacher. Gemeinsam mit dem Publizisten Dirk Pohlmann produziert er den Videoblog Geschichten aus Wikihausen. Mit dem unermüdlichen Aufklärer spreche ich heute über aktuelle Entwicklungen in Richtung Diktatur und Zensur. Guten Tag, Herr Fiedler. Herr Fiedler, nun wurde die sogenannte Klimaneutralität im Grundgesetz verankert. Was halten Sie davon?
Ich bin ja kein Staatsrechtler, aber ich zitiere mal einen. Es gibt ja jemanden, der bei mir hier ganz um die Ecke wohnt. Das ist der Professor Dr. Volker Böhme-Nessler. Das ist ein Verfassungsrechtler und er hält davon relativ wenig, dass man so etwas ins Grundgesetz reinschreibt. Also das Grundgesetz ist die Konstitution, die Verfassung des Staates. Und da werden normalerweise Vereinbarung reingeschrieben, wie man gemeinsam zusammenleben möchte. Ja, bei uns ist es ja jetzt ganz vorangestellt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also quasi die Menschenrechte sind wichtig. Dann, wie ist der Staat aufgebaut? Wie sind die einzelnen Institutionen des Staates aufgebaut? So etwas wie eine Klimaneutralität gehört da nicht rein. Also der Staat hat sich ja jahrelang auf die Fahnen geschrieben, dass es ein säkularer Staat ist. Und was wir jetzt hier sehen, wir haben hier eine religiöse Endzeitsekte, und zwar in Form der Grünen Partei. Und da sind also diese Sektenangehörigen zum überwiegenden Mehrzahl vertreten. Und diese Grüne Partei hat es geschafft, diese religiöse Doktrin, dieses Dogma in die Konstitution des Staates reinzuschreiben. Das ist grober Unfug, das sollte man nicht tun. Und wird im Ende vielleicht dazu führen, dass auch wenn sich der Staat an das Grundgesetz nicht hält, was er jetzt in letzter Zeit ja häufiger macht, dass von außen geklagt wird von irgendwelchen NGOs, die sich die gleiche Endzeitreligion auf die Fahne geschrieben haben und dann den Staat zu irgendwelchen Maßnahmen zwingen. Das heißt, wenn da irgendjemand eine Autobahn bauen will, dann wird es vielleicht so kommen, dass diese Autobahn am Ende gar nicht gebaut werden kann, weil da irgendjemand mit Grundrechts- oder Grundgesetzbezug sagt, das ist dann verfassungswidrig. Ja? Das ist brandgefährlich.
Und was bedeutet das nun konkret für die einzelnen Menschen?
Naja, wenn Sie sagen, dass Sie eine CO2-Bilanz haben wollen, die am Ende netto null beträgt, dann heißt das, Sie dürfen am Ende nicht mehr atmen. Das ist ja das, was aber am Ende bei rauskommt. Das heißt, Sie werden diesen Staat hier zu blühenden Ackerbauflächen machen. Und seit neuestem heißt es ja auch sogar von dem Weltwirtschaftsforum, man soll ja keine eigenen Pflanzen mehr anbauen, weil das ja auch dass die CO2-Bilanz belasten würde, was grober Unfug ist. Aber Sie sehen halt, wohin das geht. Das heißt, Sie haben da irgendwelche Glaubensangehörigen, die versuchen dann, ihre Agenda in dieser Form durchzudrücken.
Auch wenn Sie das bereits vor Jahren aufgeführt haben, was ist dran an der Aussage, 97% der Wissenschaftler sind sich einig, der Klimawandel ist vom Menschen gemacht?
Gar nichts. Also, das ist geht auf eine Studie von John Cook zurück, ich glaube aus dem Jahr 2013 war das. Dieser John Cook ist Kognitionsforscher, also man könnte sagen Psychologe, ja, also der kennt sich im psychologischen Bereich sehr gut aus und man könnte sagen, das ist hier sein Meisterstück. Und zwar, wie man mit einer Arbeit die Öffentlichkeit über die wahren Sachverhalte seiner Arbeit täuschen kann. Das ist der Hintergrund. Die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Das eine ist die wissenschaftliche Veröffentlichung. Die ist soweit, ja, noch gerade so im akzeptablen Bereich. Also das geht so durch. Und zwar jongliert er hier mit einer Formulierung im Englischen, die doppeldeutig ist. Also, er sagt, unter all diesen Wissenschaftlern, die sich zum Klimawandel geäußert haben, sind es 97,1%, die sagen, dass der Mensch, und jetzt kommt die Formulierung, humans are causing global warming. Das kann heißen, dass der Mensch den Klimawandel macht, so würden es die Übersetzungsmaschinen rausschmeißen und auch ein normal durchschnittlicher Übersetzer würde das so ausdrücken. Oder aber es heißt, der Mensch macht irgendwie Klimawandel von ganz wenig bis ganz viel. Die Arbeit, also sein Paper, ist nur mit letzterer Möglichkeit überhaupt durch den Peer-Review-Prozess durchgegangen. Anders ging es gar nicht, weil er hat nichts anderes erarbeitet. Also in seiner Arbeit kam raus, dass sich Wissenschaftler irgendwie dazu geäußert haben, dass der Mensch irgendeinen Anteil von ganz wenig bis ganz viel am Klimawandel hat. Das ist seine Arbeit. Und daraus wird dann gemacht, der Mensch hat einen Anteil von 100%. Was noch oben drauf kommt, ist, dass die Arbeit an zahlreichen Stellen, sagen wir mal, sehr kreative Datenmassagen macht. Ja, das heißt also, 66% der Arbeiten, die er angeguckt hat, haben sich gar nicht geäußert. Das ist üblich in der Wissenschaft. Das heißt also, wenn ein Wissenschaftler sich politisch neutral verhält, und das sollte er tun, dann wird er keine politischen Forderungen zu irgendwelchen Themen machen. Ja, und er guckt sich halt einfach die Fakten an und im besten Falle schließt er sich keiner Seite an. Und daran haben sich auch 66% der Wissenschaftler gehalten. Und dann gab es noch einen Anteil von ungefähr 7%, die sagten, ja, der Mensch hat einen Anteil am Klimawandel, wir sagen aber nicht, wie viel. Ja. Und dann gab es noch irgendwie einen Anteil von was um 22% oder 23%, die sagten, ja, der Mensch hat einen Anteil am Klimawandel, wir sagen auch nicht, wie viel, aber das haben die irgendwie implizit gesagt. Ja. Und die Leute, die behauptet haben, dass der Mensch einen überwiegenden Anteil, also über 50% am Klimawandel hätte, das sind Leute im Bereich von 0,54%. Es waren 64 Arbeiten von 11.944 Arbeiten. Also herzlich wenig. Das ist grober Unfug, dann zu behaupten, dass 97,1% der Menschen, also der Forscher, die sich mit dem Klimawandel beschäftigt haben, behaupten, der Mensch hat den Klimawandel verursacht. Das ist das, was in seinem Kommunikationspapier aber vermittelt wurde. Das heißt, er hat ein Kommunikationspapier dazu parallel geschrieben. Das ist ein Handbuch zum Klimawandel. Und da steht das so drin, dass also 97,1% behaupten würden, der Mensch hätte den Klimawandel verursacht oder welche Geschichten. Das ist grober Unfug. Das heißt, es ist also gelogen. Ich muss deswegen von einer Lüge ausgehen, weil im Kommunikationspapier, also die Übersetzung, ist eine gewisse Bärbel Winkler, die das gemacht hat. Sie ist Deutsche. Ich muss annehmen, dass sie der deutschen Sprache mächtig ist. Und sie ist auch gleichzeitig als Veröffentlichung, also in der Arbeit, in dieser wissenschaftlichen Arbeit als Forscherin genannt. So, jetzt ist die Frage, wenn sie gleichzeitig weiß, was in der Arbeit drinsteht und dann auch noch als Übersetzerin arbeitet, dann sollte ich annehmen, dass sie ziemlich genau darüber Bescheid weiß, was die Arbeit erbracht hat und was nicht. Und wenn sie dann behauptet, die Arbeit hätte erbracht, dass 97,1% der Wissenschaftler behaupten würden, der Mensch macht den Klimawandel, ist das grober Unfug.
Wie bewerten Sie die immer stärker um sich greifende Zensur beziehungsweise den Kampf gegen sogenannte Desinformation?
Naja, Sie haben es ja auf den Punkt gebracht. Das ist Zensur. Also der Kampf gegen Desinformation ist mal die Frage, wer definiert denn, was Desinformation ist. Ja, ich habe auch gerade mit Amüsement einen Artikel gesehen von der Tagesschau, die sich über Auf1 äußert und dann Auf1 bezichtigt, sie würden Desinformation betreiben. Da dachte ich mir so, ach, also in der Psychologie nennt man sowas Projektion. Ja, also es ist traurig. Und das Schlimme ist jetzt halt, wir hatten es ja bei Corona gesehen, dass dann plötzlich bestimmte Themen einfach nicht mehr öffentlich geäußert werden dürfen. Dann wird man auf YouTube dann geschnitten, das heißt, die Videos werden offline genommen. Und man müsste sich dann mit teuren Verfahren darum bemühen, dass diese Videos wieder online gebracht werden. Es gab ja mal zwischenzeitlich die Möglichkeit, dass einige Gerichte das mit einstweiligen Verfügungen durchgedrückt haben. Das war eine gute, schnelle Möglichkeit, das zu machen. Aber in dem Moment, wo das nicht mehr möglich ist, ist das auch für Normalverbraucher, wie wir das sind, kaum noch möglich, also zeitnah Videos wieder online zu bekommen. Was nützt es mir, wenn ich nach 2 Jahren Recht bekomme, nach einem teuren Verfahren, was ziemlich risikoreich ist, also da geht es ja immer um Streitwerte oberhalb von 20.000 Euro, und wenn das Video dann schon längst veraltet ist, ist das natürlich Nonsens. Ja? Also so können Sie in einer Debatte, wo Schnelligkeit verlangt ist, jemanden ganz effektiv ausbremsen. Und zu was das führt, sehen wir jetzt ja. Also wir haben ja frühzeitig vorausgesagt, ich bin ja auch Biologe und ich habe ja auch viele Artikel zu dem Thema Corona geschrieben. Wir haben frühzeitig vorausgesagt, dass diese Impfungen, diese sogenannten Impfungen, die ich als Biologe als Genmanipulation einordne, denn das sind sie wirklich, sind auch keine Gentherapien, das ist ein Euphemismus, der gehört da nicht hin, so dass diese Produkte schwere Nebenwirkungen haben. Und diese schweren Nebenwirkungen sind eingetreten, ja. Weil wir in der Gesamtheit, die wir dagegen vorgegangen sind und gewarnt haben, dass diese Impfstoffe bloß nicht eingenommen werden sollten, tja, wir haben zu wenig Leute erreicht und wir sehen jetzt halt, wie das große Sterben beginnt. Oder andere Leute sagen, na, das ist dann alles nur eine zufällige Inkoinzidenz. Also dass da jetzt Leute an Turbokrebs und was auch immer sterben. Also das sind die Möglichkeiten, wie man Leute effektiv an dem Meinungsdiskurs hindern kann. Und beim Klimawandel wird es jetzt genauso kommen. Das heißt also, sie brauchen ja nur zu behaupten, dass die kritische Betrachtung dieser Veröffentlichung vom IPCC, dass das ja eine Leugnung des Klimawandels wäre. Und mit Leugnen sind sie ganz schnell bei Holocaust-Leugnen, dann machen sie es am besten noch strafbar und dann landen sie dafür im Knast, dass sie sagen, das stimmt aber gar nicht, das, was das IPCC behauptet. Und was ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben würde, ist zum Beispiel eine Geschichte, die wirklich sehr einfach und für jeden Fußgänger verständlich ist. Also das IPCC behauptet ja, dass im Jahr 1890 die CO2-Konzentration 290 ppm ungefähr betragen hätte. 290 ppm, das entspricht 0,028 Volumenprozent CO2 in der Luft. Und heute wären es 420, 425 ppm, also 0,0425 Volumenprozent. Und die Differenz hätte der Mensch verursacht und deswegen sind wir an dem Klimawandel schuld. Und gleichzeitig sei die Temperatur hochgegangen und ja, aus dieser Korrelation macht man dann eine Kausalität und behauptet, das CO2 ist an den Temperaturanstieg schuld. Ich brauche jetzt gar nicht auf dieses Problem mit der Kausalität einzugehen. Ich kann ganz vorne anfangen und einfach sagen, ja Leute, ihr habt euch die absolut niedrigsten Messwerte aus dem 19. Jahrhundert herausgesucht. Die lagen tatsächlich bei 1890 bei ungefähr 290 ppm. Das waren zwei Franzosen. Münz und Aubin, die das herausgefunden haben. Ihr hättet aber auch ein paar andere Messwerte nehmen können. Und zwar ist es folgendermaßen, also die ganze Geschichte geht ja zurück in der jüngeren Zeit auf einen gewissen Herr Kalendar und einen gewissen Herrn Keeling, der sich auf Kalendar bezieht. Und das ist ja dieser berühmte Herr Keeling, der auch diese CO2-Messstation auf dem Mauna Loa da betreibt, unter anderem. Ja, und die gehen davon aus, dass es im 19. Jahrhundert eben 290 ppm gewesen seien. Was sie verschweigen ist, dass sie in etwa 90% aller damaligen Messwerte verworfen haben, weil sie zu hoch waren, weil sie nicht den angenommenen Messwerten entsprachen. Was ist das für eine Wissenschaft? Und ich kann sagen, ja, gucken wir doch mal uns mal um 1820 mal an. Da gab es einen Nicolas Théodore de Saussure, der hat um 1820... hat er Messwerte gehabt von 410 ppm, 450, 460 ppm im Schnitt. Und er hat viele, viele Messungen gemacht. Zwar mit einem aufwendigen chemischen Verfahren, aber dieses chemische Verfahren ist valide, das funktioniert. Und selbst wenn ich annehme, dass dieses chemische Verfahren Messabweichung von 10 oder 20% hätte, sind wir immer noch weit, weit, weit über diesen 290 ppm. Und ähnlich verhält es sich mit anderen Messungen, die alle weit über diesen Werten liegen, auch aus jener Zeit. Und ja, und das Gegenargument der heutigen Forscher ist dann, ja, aber die heutigen Messmethoden sind aber viel genauer als die Messmethoden von damals. Ja, wie wollt ihr denn jetzt mit den heutigen Messmethoden um 1890 oder 1820 messen? Habt ihr eine Zeitmaschine oder was? Also das funktioniert überhaupt nicht. Ja, und also das heißt, also in diesem Kindergarten bewegen wir uns. Und wenn ich da als Wissenschaftler draufschaue, wird mir Angst und Bange. Aber ja, gut.
Mit Ihrer aktuellen Vortragsreihe widmen Sie sich dem Thema Indoktrination und Desinformation in Schule und Medien. Was meinen Sie damit konkret?
Naja, also ich kann ja dann, das eine ist ja, was die Leute im Fernsehen sagen, das ist ja meistens Schall und Rauch, das ist schnell wieder verpufft. Das andere ist das, was in Schulliteratur steht und ich habe mich ein bisschen eingeschossen auf einige Schulbücher, wo ich nicht nur den Klimawandel, aber auch den Klimawandel mir anschaue und das sieht also ziemlich desolat aus. Ja, also in Sachen Klimawandel habe ich mir das Bioskop vorgenommen, das ist ein Schulbuch, in meinem Falle für die Oberschule, also Bioskop S2 aus dem Westermann Verlag. Und ja, da werden ein paar mutige Aussagen zum Thema Klimawandel gemacht. Also im genaueres im Vortrag, das kann man sich dann anschauen, der übrigens jetzt am 4., am 5. und am 6. April unterwegs. Und da kann man sich den Vortrag anschauen im Schwarzwald, in Köln und in Ibbenbüren, das ist auf der Höhe von Osnabrück ist das. Ja, und da geht es halt darum, also wie in einem Schulbuch die Schüler manipuliert werden. Also den Schülern wird systematisch werden falsche Daten an die Hand gegeben. Und dann wird etwas gemacht, was im wissenschaftlichen Umfeld also absolut daneben ist. Sie nehmen zwei verschiedene Messreihen, die mit unterschiedlichen Messmethoden gemessen wurden, und kleben diese Messreihen ohne Kennzeichnung aneinander. Ich will Ihnen das mal verdeutlichen an einem Beispiel, dass das überhaupt nicht geht, dass Sie sowas nicht machen dürfen. Wenn Sie die Raumtemperatur beispielsweise messen und Sie messen einmal die Raumtemperatur mit einem Thermometer, was direkt an der Luft anliegt, also ein ganz normales Thermometer, und dann nehmen Sie den gleichen Thermometertyp und stecken das in ein Wasserglas. Und das Wasserglas, was ich so 5 Liter oder sowas in der Richtung, so, jetzt sind wir uns, glaube ich, einig, wenn Sie die Raumtemperatur in kurzen Abständen erhöhen, dann wird das Luftthermometer diese Raumtemperatur ziemlich direkt darstellen, ja. Und das Thermometer, was im Wasserglas ist, wird dafür eine ganze Weile brauchen, weil sich ja erstmal das Wasser erwärmen muss, und das dauert eine Weile, ja. Das heißt also, diese Temperatur im Wasserglas hängt immer der direkt gemessenen Raumtemperatur nach. Und genauso hat man es jetzt beim CO2 gemacht. Das heißt, Sie messen einmal CO2 aus Eisbergkernen, und da gibt es haufenweise chemische Prozesse, die halt diese Messwerte glätten und auch den Ausschlag der Messwerte verzögern. Sie brauchen also schon wirklich Jahre, Jahrhunderte, bis überhaupt mal so ein Ausschlag da in den Eisbergkernen zu messen ist. Also in diesen kleinen Luftbläschen, die man dann analysiert in den Eisbergkernen. Und dann vergleichen Sie das, schneiden das direkt aneinander mit direkt gemessenen Luftmessungen aus CO2, wo Sie natürlich sämtliche Schwankungen sofort erkennen. Tja, und wenn Sie sagen, selbst so einer der jüngsten Eisbergkerne, also dieser Lordom, was auch immer, den man ja auch in der Antarktis zieht, der hat also eine Reaktionszeit von mindestens 150 Jahren. Und dann schneiden Sie es aneinander mit direkten Luftmessungen. So, und der Schnittpunkt ist irgendwo bei 1850. Ja, die 150 Jahre sind noch gar nicht um. Das heißt also, der Eisbergkern hätte noch gar nicht reagieren können. Und dann nutzen Sie die Luftmessung und sagen aber, ja, hier, die Luftmessung, die zeigen aber, dass jetzt das CO2 nach oben gegangen ist. Das ist Täuschung der Schüler, und das läuft direkt unter Indoktrination. Was Sie nicht machen dürfen, Sie dürfen nicht den Schülern Material anhand geben, was die Schüler dazu verleitet, zu irgendwelchen eher politischen Schlussfolgerungen zu kommen. Auch noch in diesem Fall ist ja keine Naturwissenschaft mehr, was Sie da betreiben. Das ist eigentlich verboten. Dieses Buch gehört eigentlich auf die schwarze Liste, ja.
Und wie können wir uns dagegen zur Wehr setzen?
Ja, ich habe erstmal eine Anfrage an den Westermann Verlag geschickt und habe gesagt, was soll das? Ja, also frei nach Herbert Grönemeyer, was soll das? Was kam raus? Gar nichts. Also es hat mir tatsächlich der Herausgeber des Buches geantwortet, und zwar außerhalb des Westermann Verlags, hat dann gesagt, er sei für das Kapitel nicht verantwortlich. Und jetzt frage ich mich natürlich, also ich glaube ihm das, ja. Meine Frage ist nur, Moment, Sie sind Herausgeber des Buches. Welche Aufgabe hat Ihrer Meinung nach ein Herausgeber eines Buches, wenn nicht die Qualitätssicherung? Ja. Und was ich beim Westermann Verlag sehe, jetzt nach all dem, was ich jetzt aus dem Buch entnehme und was rundherum passiert ist, ich glaube, da ist ein großer Nachschulungsbedarf in Sachen Qualitätssicherung beim Westermann Verlag. Ich glaube, da wird überhaupt keine Zeit investiert, dass das Buch mal in der Richtung korrigiert wird. Und das ist ja nicht nur ein Fehler, es gibt noch viele andere Fehler. Es gibt auch Fehler, wo ich sehe, na ja, das ist jetzt keine politische Indoktrination, die da betrieben werden soll. Das ist einfach nur ein dummer Fehler, der da unterlaufen ist. Ich beziehe mich ja auf eine Ausgabe aus dem Jahr 2011. Und jetzt haben wir das Jahr 2025. Und jetzt habe ich mir die neueste Auslage von 2024 vorgenommen. Und was sehe ich? Der gleiche Fehler. Also bitte, wie lange braucht der Westermann Verlag, um einen Fehler von 2011 bis 2024 zu korrigieren? Und noch schlimmer ist, die andere Aufgabe, ich werde das dann halt im Vortrag präsentieren, die andere Aufgabe sieht dann so aus, dass also offensichtlich jemand an der Aufgabe dran gewesen ist. Das heißt, die haben Informationen bekommen, die Aufgabe ist falsch. Und anstatt die Aufgabe zu verbessern, verschlimmbessern sie sie noch, indem sie noch mehr Fehler einbauen, als vorher schon drin gewesen sind. Da dachte ich mir so, ja, das ist sportlich, das kann man machen. Zeugt aber davon, dass anscheinend beim Westermann Verlag keiner Naturwissenschaftler, also da ist anscheinend kein Naturwissenschaftler dran, der an diesem Buch arbeitet.
Sie beschäftigen sich bereits lange Zeit mit den Machenschaften der Wikipedia. Was ist denn die dunkle Seite des sogenannten Lexikons?
Es gibt keine helle Seite, das ist das Problem. Also Also wir haben ja, also Dirk Pohlmann und ich haben ja gerade gestern eine neue Folge abgedreht von Wikihausen. Die wird also jetzt diese Tage online gehen. Also das Problem ist vielseitig. Die Wikipedia ist an vielen Stellen so getuned, dass, sagen wir mal, Manipulationen Tür und Tor geöffnet werden. Also ich gehe da inzwischen davon aus, dass es gewollt ist. Also die Wikipedia ist keine Enzyklopädie. Sie ist von Anfang an als Informationsmanipulationsinstrument gedacht gewesen. Und das kann man daran sehen, dass also Missstände nicht abgestellt werden. Also wir haben ja inzwischen rausgefunden, dass da diejenigen, die am meisten Zeit haben, diejenigen sind, die auch die Oberhand gewinnen, unabhängig davon, ob das, was sie da vorbringen, sachlich korrekt ist. Das ist ja genau das Gegenteil, was sie von einem Lexikon erwarten würden, ja. Und das Lexikon ist angefüttert in verschiedenen Artikeln mit irgendwelchen politischen Kampfbegriffen, zum Beispiel verschwörungstheoretisches Alternativmedium, habe ich gerade bei dem Magazin Multipolar gelesen, in einem Artikel. So, und es schreiben dort Leute, die regelmäßig in Parteien aktiv sind. Also wir haben Leute mit Sendungsbewusstsein und die sind in den sogenannten linken Parteien aktiv. Also das wären dann die Grünen, SPD und die Linke als solche. Und was dann auffällt, also ich zum Beispiel, die Grünen würde ich jetzt nicht mehr als links einordnen, nach all dem, was sie in Sachen Kriegstreiberei da vorhaben. Da sehe ich doch eher eine schwer rechtsradikale Partei, die wir da vor uns haben, die nur so tun, als ob sie links wären. Das andere ist, also jetzt dieser, wir haben also diesen Herrn ausfindig gemacht, der das eingetragen hat bei dem Multipolar-Magazin, dass das eine verschwörungstheoretisches Magazin wäre. Und das, naja, er erfüllt genau das Schema. Das heißt, er kommt aus einer linken Partei, nämlich aus der Linkspartei, nämlich der Studentenorganisation derjenigen. Und erfüllt auch ansonsten sämtliche Kriterien, also macht sowas wie Refugees Welcome oder Refugees Welcome, so heißt es ja, oder Black Lives Matters oder solche Geschichten. Also es ist also das volle Programm, was man von jemand erwarten würde, der sich so in der linken Vogue-Blase auffällt. Also genau, Gendersprache habe ich noch vergessen, das fehlt auch noch. Und es ist halt traurig in der Form, dass ich nicht annehme, dass das jemand ist, der jetzt böswillig das einträgt. Also wir haben ja ein paar Charaktere in der Wikipedia ausfindig gemacht, die wirklich böswillig Desinformation betreiben. So werten wir das auf jeden Fall. Da unter anderem war da ein Autor Felix dabei. Es gibt einen Autor Vieh, es gibt einen Autor Copilot und viele, viele andere, die wir jetzt ja schon über die Rampe getragen haben. Da würde ich sagen, also die müssten es eigentlich besser wissen und sie machen hier böswillige Desinformation. Das, was beim bei diesem Autor, Chaddy heißt er, den wir jetzt ausfindig gemacht haben, der Fall ist, da würde ich eher sagen, nee, das ist jemand, der es mit dem besten Willen halt das Richtige einzutragen, trägt er dann halt verschwörungstheoretisch ein. Und das, was ich da rauslesen kann, ist, der informiert sich nur aus ARD, ZDF und den üblichen Leitmedien und ist da einfach einer Indoktrination aufgesessen, was die Leitmedien ja betreiben. Und trägt das dann, ja, blauäugig in die Wikipedia ein. Und das Ergebnis ist dann, dass dann die Wikipedia als Lexikon, dem auch noch dann diesen Nimbus der lexikalischen Neutralität und Genauigkeit überstülpt. Und am Ende wird dann irgendjemand diskreditiert über die Wikipedia, ja.
Es gab Spekulationen über Verbindungen der Wikipedia zu Geheimdiensten. Ist da etwas dran?
Ja, da ist was dran. Also allerdings, wir sind im Deutschen noch nicht so weit, dass wir das nachweisen können. Im Englischen ist das bereits gemacht worden. Es gab ja eine Autorin, die nennt sich Helen Buniski. Die hatte damals für RT America hat sie gearbeitet und hat da also einige Sachen aufgezählt. Der Artikel nennt sich Rotten to the Core. Den kann man nachlesen, inzwischen auch in deutscher Übersetzung bei dem Magazin Free21.org. Ne? Ich wollte noch mal darauf hinweisen, alles, was ich Ihnen zum Thema Klimawandel erzählt habe, können Sie auch nachlesen. Ich habe dazu lange Artikel geschrieben. Und zwar, das finden Sie bei apolut.net. Da gibt es, ich glaube, inzwischen sieben Einzelartikel. Manche sind Mehrteiler. Das eine nennt sich Der Weg zum Climategate-Skandal. Es ist ein Dreiteiler. Von mir geschrieben. Das andere ist das nicht passende Klimapanik-Puzzle. Und wenn Sie nachgucken wollen, wie sich das mit den CO2-Werten vor 1900 verhält, dann gucken Sie mal nach dem Artikel CO2-Konzentration, also Kohlenstoffdioxid-Konzentration vor 1900 und heute. Und in jedem Artikel ist ein langer, langer Fußnotenapparat, der in etwa ungefähr ein Drittel des jeweiligen Artikels einnimmt, mit ganz genauen Quellenangaben. Das heißt also, Sie können das dann auch nachvollziehen und dann haben Sie viel Futter auch in Argumentation mit irgendwelchen Leuten, die dann von den Grünen kommen und das Gegenteil behaupten.
Herr Fiedler, danke für das Gespräch.